Wildcard-Sieg gegen die Seahawks. Muss da eigentlich noch mehr gesagt werden? Ja, eigentlich schon. Und hier bei Remily Radio hört ihr natürlich alle Details. Ich übergebe an Sam.
Hi, I'm Sam Lagana, and you're listening to Remily Radio, the finest podcast on the LA Rams for Germany and across the EU. Whose house? Rams house.
Und damit begrüße ich euch jetzt auch nochmal in der tatsächlichen Folge von Remily Radio über unser Matchup gegen die Seattle Seahawks in der Wildcard-Runde und alles, was jetzt noch darauf folgt. Ich habe wie immer den Marcel an meiner Seite.
Hallo Tony Romo, schön, dass wir es wieder geschafft haben. Ja, hallo zusammen.
Ja, es war ein Matchup. Wer hätte gedacht, dass wir hier landen?
Ja, ich persönlich habe es nicht gedacht, ganz ehrlich.
Nee, also ich habe ja immer schon gedacht, ich wäre Optimist, wenn ich sage, wir schleichen uns irgendwie in die Playoffs und sind one and done.
Ja.
Aber dass wir dann die Seahawks fertig machen, wow.
Und vor allem mit dem Spielverlauf hätte ich, boah, Wahnsinn. Gut, aber kommen wir später nochmal dazu.
Ja. Wir hatten ja Spaß bei dem Spiel.
Ja, vor allem zum Schluss, ne? Also ist ja fast ein bisschen eskaliert. wo dann klar war, dass da eigentlich nichts mehr schief gehen kann mit dem Weiterkommen.
Ich fand gerade die Halbzeit witzig.
Ja, die Halbzeit war total witzig. Aber die Nachbesprechung war dann nicht mehr so witzig, wenn Leute im Discord einpennen.
Das habe ich nicht mehr mitbekommen.
Ja, und da ein Schnarchkonzert vom Feinsten abgeben, aber gut. Ach ja,
und Bäume gefällt.
Ja, ja. Wir müssen übrigens noch spezielle Grüße an Runes Mama ausrichten.
Ne? Ja.
Grüße an dieser Stelle an Runes Mama.
So. Es ist nichts an Silvester passiert. Nein. Absolut gar nicht.
Psst, sei doch einfach ruhig, Simon. Bei den Grüßen hätte es doch belassen sein können. Okay, genau. Genug Blödsinn. Wir gehen jetzt rein in die News. Simon, let's go.
Ja, ich würde vor den News tatsächlich mal noch so ein bisschen quasi Vorbesprechung von der Nachbesprechung machen.
Okay.
Wollen nämlich, was so vor dem Spiel gelaufen ist, weil wir es diese Woche wiedersehen könnten. Wir haben ja bis zum Ende, also bis zum Beginn des Spiels, bis irgendwie 10 Minuten vor Kickoff, hatten wir keine Ahnung, wer Starting Quarterback wird.
Ja. Also wir hatten keine Ahnung. McVay hat es ja schon am Anfang der Woche gewusst.
Ja, das finde ich zum einen sehr verwirrend.
Wieso? Erzähl.
Wenn das von vorne raus feststeht.
Ja.
Also zum einen finde ich solche Entscheidungen sowieso von vornherein zu treffen sehr seltsam, weil man hätte halt immer, das ist kein gutes Zeichen für Jared Goff.
Okay.
So nachdem, egal wie gut er sich jetzt, das kann man jetzt entweder sehen als, egal wie gut er sich weiterentwickelt oder egal wie gut das jetzt verheilt, er wird nicht spielen. Oder als, ich bin mir 100% sicher, diese Verletzung wird nicht gut genug geheilt sein. Okay. Was sie ja auch wohlgemerkt nicht war.
Nee, absolut nicht.
Aber wenn das sowieso dann so steht, verstehe ich auch nicht, warum man dann keinen dritten Quarterback reinbringt.
Ja, das hat mich auch übelst verwundert. Gerade im ja, okay.
Weil wir haben ja das, also, dass du quasi als Backup-Quarterback dann nicht Bortles reinnimmst, weil Jared Goff war ja einfach nicht 100%, das hat man gesehen.
Ja.
Und da kann er mir nach wie vor noch so viel erzählen, dass er jetzt doch eigentlich 100% ist, angeblich. Du hast gesehen, dass er keinen richtigen Druck auf den Ball ausüben konnte. Und niemand sagt, dass er das 12 Tage nach einer Daumen-OP tun muss.
Nee. Ich gehe auch davon aus, dass er in dieser Woche nicht 100%ig fit sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, egal. Auf jeden Fall hätte man eventuell einen dritten Quarterback im Roster haben können, der dann 100% ist. Aber ich fand es ja trotzdem impressive, wie sie das durchgezogen haben, dass sie wirklich dann im Warm-Ups hat die Hälfte der First-Team-Snaps John Wolford bekommen, die andere Hälfte Jared Goff. Ja. Dann haben sie das Video davor mit einem Pass zu Cup, ja. Haben wir das erste Video von Jared Goff auf Twitter gepostet und dann von Wolford direkt dahinter.
Ja.
Also man hat ja wirklich bis zum Kickoff oder 5 Minuten, bis dann Jake Lazor es irgendwie im Pregame-Report gebracht hat. Das war ja irgendwie 10 Minuten vor Kickoff maximal.
Ja, das stimmt. Die haben uns ganz schön gebadet. Auch die Social Media Abteilung von den Rams hat da Spaß dran gefunden, die Leute ein bisschen zu verarschen.
Was ich halt aber krass finde,
ja,
gerade was du jetzt so aus anderen Organisationen raussickern hörst, das, was da so an Interna und so immer mal wieder durchsickert, und bei den Rams hast du kein einziges Leak, schon seit Jahren nicht.
Ja, der letzte Leak war quasi der Jalen Ramsey-Deal, mehr oder weniger, ne?
Ja, und auch der war
ziemlich
spät, maximal einen Tag davor.
Ja, das stimmt. Also, das ist schon krass, dass solche Informationen dann tatsächlich so lange hinter verschlossenen Türen bleiben.
Das zeigt mir zumindest an ein bisschen Organisationsstabilität.
Ja, aber gut, die Rams waren jetzt, seitdem ich sie so verfolge, nie wirklich irgendwie auffällig oder sowas. Ich weiß nicht, wie es unter Fischer war, wie es da war. Aber insgesamt, glaube ich, haben die eine ganz gute Struktur
aber das meine ich ja gerade. Das ist was Gutes, was halt eben nicht jede Organisation schafft. Guck dir mal an, wie Washington in der Offseason aussah.
Ja, gut. Das stimmt. Ja, aber da können wir uns echt glücklich schätzen, dass solche Sachen halt auch intern bleiben. Und so lange intern bleiben, bis sie halt spruchreif sind. Finde ich gut. Genau. Dann gehen wir jetzt in die News rein, Simon.
Jo. Wir haben einige Verletzungen, nämlich beide Quarterbacks. Wir hatten ja zwischendrin immer richtig Angst um John Wolford, nachdem er von Blitzy Boy ganz schön böse getackelt wurde. Und bevor da jemand jetzt sagt, da hätte eine Penalty kommen sollen oder irgendwas, nee, das war leider ein legaler Hit. Oder nicht leider, Wolford muss da von vorne raus sliden. Und wenn er sich eben aufgeben will, es gibt so eine Regel, dass man auch irgendwie mit den Füßen führen kann, aber das ist sau beschissen zu interpretieren und sollte eigentlich nicht existieren. Sah für mich so ein bisschen aus, als würde er mit dem Ball nach vorne diven wollen, um dann eben extra Yards zu machen. Dann bist du ein legaler Rusher. Und darfst auch ganz normal getackelt werden. Und Jamal Adams hat mit der Schulter geführt, nicht mit dem Helm.
Ja, die Frage hast du jetzt quasi schon beantwortet. Das wäre jetzt die Frage gewesen, ob du sagst, faul oder kein Foul.
Auf keinen Fall ein Foul.
Weil sich da ja die Gemüter ein bisschen erhitzt haben, deswegen.
Auf keinen Fall ein Foul.
Okay, alles klar. Danke.
Das passt natürlich in die Narrative für die Seahawks. Letzte Saison hat Carson Wentz aus dem Game geschossen. Dieses Mal hat das war wirklich ein Dirty Hit. Da kann mir niemand was anderes erzählen. Und dieses Mal eben Jamal Adams John Wolford rausgenommen, aber das war vollkommen legal und da muss Wolford aufpassen, dass er in Zukunft mit den Füßen zuerst sich aufgibt.
Ja, dann stand man natürlich auch vor der Diskussion vor dem Debakel, dass jetzt Wolford raus ist und wir quasi mit einem Quarterback spielen müssen, der nicht bei 100% ist, also fitmäßig.
Quasi komplett ohne Daumen hat er gespielt.
Richtig. Und da, also wir haben uns ja im Vorhinein gefragt, warum wir keinen dritten Quarterback hatten mit Blake Bortles, weil der war inactive und da hätten wir durchaus einen, zumindest als Backup nochmal, einen dritten Quarterback gut gebrauchen können. Ja. Also die Entscheidung, Bortles auf inactive zu stellen, war im Nachhinein ein ziemliches Risiko.
Aber richtig, weil Jared Goff war ja wirklich all over the place mit seinen Würfen.
Ja, du hast ja auch nach dem Spiel den Daumen gesehen, der war ja doppelt so dick. Ne? Ja. Also, dass er das Spiel überhaupt in diesem Maße so durchziehen konnte und die Bälle so werfen konnte, wie er sie geworfen hat, war schon krass. Trotzdem hat man gesehen, dass er halt nicht bei 100% ist, wie die Bälle teilweise geflogen und geeiert sind. Ne? Ja. Also man ist da schon ein deutliches Risiko eingegangen. Ja, so viel dazu zur Quarterback-Situation.
Also, ich wollte, also Wolford an sich war ja dann zwischendrin auch mal im Krankenhaus.
Ja, stimmt.
Da bin ich ja, als man nur das Bild gesehen hat, wo er da auf der Trage liegt mit Stiffneck an, bin ich ja als Rettungsdienst das schon natürlich wieder vom Schlimmsten ausgegangen. Dann kam danach aber raus, er ist selbstständig auf die Trage gelaufen, was man nicht tun würde, wenn man jetzt irgendwie Angst hätte, dass es irgendwas mit der Wirbelsäule oder so ist. Und zumindest in Deutschland hätte man ihn noch auf eine Vakuummatratze gepackt, wie das in Amerika ist, keine Ahnung. Aber anscheinend war es wohl so, dass er nur mal ein bisschen überwacht wurde noch im Krankenhaus, weil er war am Ende schon wieder im Lockerroom, als sie den Sieg gefeiert haben, und der war auch am Lächeln.
Und hat dann auch auf Social Media gesagt, ihm geht's gut. Ja. Also war wahrscheinlich eher eine Vorsichtsmaßnahme, als da wirklich was Drastisches gewesen wäre.
Ja. Dann kommen wir zu Quarterback Nummer 2, der ist nämlich auch verletzt.
Ja.
Offensichtlicherweise.
Das ist keine Überraschung jetzt.
Es ist immer noch gerade mal 2 Wochen her, dass er jetzt operiert wurde. Es kann immer noch sein, dass er nicht 100% ist. Und wir sind wieder in genau derselben Quarterback-Frage wie vor dem letzten Spiel.
Ja.
Und deswegen will ich mich auch gar nicht dazu äußern. Wir werden sowieso nichts rausfinden bis zum Spiel.
Bis 5 Minuten vor dem Spiel wieder, ganz genau.
Ja.
Ja. Also ich hoffe nur, dass sie den Fehler nicht machen und trotzdem nur 2 Quarterbacks aktivieren. Also dass Bottles active ist.
Das hoffe ich aber auch.
Weil ich weiß nicht, ob man wirklich dieses Risiko eingehen soll und dass man so viel Glück hat. Man hat gesehen, wie schnell das geht, dass man mit dem Daumen auf den Helm prallt und so, ne? Es kann sehr, sehr schnell gehen. Ja.
Ja.
Genau.
Bring uns doch mal durch die nächsten Verletzungen.
Ja, dann. Ich würde sagen, das wäre der größte Verlust gewesen, aber wir gehen davon aus, dass er spielt am Sonntag. Aaron Donald hat sich verletzt beim Sack von Russell Wilson. Hat er sich den quasi selbst auf die Rippen geworfen. Aaron Donald hat einen gerissenen Rippenknorpel und hat gestern und am Montag nicht trainiert. Natürlich reine Schonungsmaßnahmen, aber wie hat Sean McVay so schön gesagt, der Terminator wird spielen.
Beste Formulierung.
Absolut. Natürlich gehen jetzt die ganzen Memes durch die Decke mit Aaron Donald und Terminator, I'll be back. Und aber Aaron Donald wird spielen. Ich glaube auch, selbst wenn er eingeschränkt wäre, er würde sich das nicht nehmen lassen. Und der ist halt einfach krank. Der ist brutal.
Hast du seinen Körperbau mal gesehen? So ein gerissener Rippenknorpel hält den doch nicht auf.
Nee, ach Quatsch. Da mach ich mir keine Sorgen. Also, der wird spielen.
Zur Not kriegt der so ein bisschen die guten Painkiller vorher gespritzt.
Ja. Oder ganz dick Bandagen drum gewickelt oder was weiß ich. Also, der wird spielen. Dann hatten wir noch eine Verletzung ziemlich zum Schluss des Spiels. Cooper Kupp hat sich zwischenzeitlich mal das Knie gehalten. Resultiert daraus, dass er sich den Schleimbeutel entzündet hat, dadurch, dass er einen Hit auf das Knie bekommen hat. Vor wem der Hit jetzt ausging, keine Ahnung, ob es ein eigener Mitspieler war oder ein Gegenspieler, kann ich jetzt nicht sagen.
Ich glaube, es war eine Non-Contact-Injury.
Okay, oder Non-Contact-Injury, aber hat sich auf jeden Fall den Schleimbeutel entzündet und hat auch nicht trainiert, gestern und am Montag. Auch hier will man ihn schonen, dass er halt eben für das Playoff-Spiel fit ist.
No.
Und David Edwards, unser Linebacker, hat sich den Knöchel verstaucht, hat eine Enkelverletzung und auch der hat nicht trainiert, aber auch da hat mit McVay schon verlauten lassen, dass die alle spielen können. Und werden alle geschont, sodass sie dann halt spielen können, genau.
Ja.
Ja.
Also wir sollten mehr oder weniger in voller Stärke mit absehen vom Quarterback, beziehungsweise vom Running Back. Also Quarterback ist ja immer noch so ein Fragezeichen. Es kann sein, dass einer von beiden zumindest bei 100% ist.
Ja.
Running Back ist ja wohlgemerkt durch, dass Daryl Henderson immer noch auf der IR ist, so ein bisschen dezimiert. Und ansonsten sind wir überall bei Full Strength.
Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut.
Und es wird alles von uns verlangen, weil wir werden ja, wie gesagt, wir haben es bis jetzt noch nicht gesagt. Wir reisen diese Woche am Samstag nach Lambeau.
Green Bay. Das ist arschkalt.
Und Goff hat bis jetzt immer nicht positiv in der Kälte und nicht gut in der Kälte gespielt. Ich halte es aber für nicht förderlich, das jetzt irgendwie rauszubringen, weil 2 Spiele in der Kälte ist verdammt kleine Sample Size.
Ja, ich würde da jetzt auch nicht so viel drauf geben. Was, also
die andere Sache, wo ich was drauf geben würde, der hat immer noch seine Schrauben drin und das kann in der Kälte ordentlich scheiße sein.
Richtig, das wollte ich auch sagen. Dadurch, dass er die Daumenverletzung hat, kann es in der Kälte echt unangenehm werden. Mhm. Aber ich will keine Diskussion quarterbackmäßig aufmachen. Da gibt es hitzige Diskussionen in der WhatsApp-Gruppe, die übrigens sehr fair verlaufen. Positive Sache an euch da draußen. Ganz ehrlich, super, dass ihr da so fair miteinander umgeht. Aber da spalten sich echt die Geister ein bisschen. Willst du was dazu sagen zur Quarterback-Situation, Simon?
An sich ist alles gesagt, haben wir letzte Woche schon alles gesagt.
Ja.
Abgesehen davon, dass ja jetzt dieser Artikel aufgetaucht ist, dass wohl die Spannung zwischen McVay und Goff wohl noch größer werden. Aber da bin ich auch mal auf die Offseason gespannt. Da gebe ich bis jetzt noch nicht so viel drauf.
Ja, zu dem muss man natürlich erstmal abwarten, wie weit wir dann noch in die Playoffs kommen und wie sich das dann ganz entwickelt, wie dann Goff auch spielt und sowas. Ne?
Ja.
Aber ja, da will ich jetzt auch noch nicht so viel reininterpretieren. Die Offseason wird auf jeden Fall spannend bei uns. Sehr, sehr spannend.
Auf jeden Fall.
Ja, dann.
Lass uns in das Spiel reingehen.
Ja, sehr gerne. Ich habe noch eine News übrigens. McVay hat noch verlauten lassen, dass man mit Matt Gay wohl den Kicker für die Zukunft gefunden hat. Und dass wir ihn dann wohl die nächsten Jahre auch bei uns sehen werden. Er findet ihn ganz gut und bringt gute Leistungen und hat sich sehr, recht positiv über ihn geäußert. Das auf ist ja das, Fall. Was wir auch schon gesagt haben. Ne? Also wir scheinen
Matt da Gay,
der Zukunft jetzt, gefunden zu haben.
Ja, jetzt auch im letzten Spiel wieder perfekt.
Ja, absolut.
Alles.
Also von mir zufrieden. Aus gerne. Von mir aus gerne. Solange wir nicht wieder einen Kicker draften müssen oder so, der vielleicht nicht Rodrigo Blankenship heißt. aber ja, gut. Ja, also ich werde durch mit den News.
Ja.
Dann lass uns ins Spiel gehen, wie du schon sagtest.
Ja, lass uns Basics wieder machen. 30-20 gewonnen. Es sah eigentlich das ganze Spiel über sehr Rams-lastig aus. Die Offense hat nie so richtig produziert. Ist immer so bei erst so zu 2 Field Goals gekommen. Bis 7:51 übrig im zweiten Quarter. Insgesamt sehr stotterig bewegt die Offense, aber die Defense hat halt nichts zugelassen. Und das kann man so sagen. Und dann, um einfach mal nochmal wieder es zu betonen, Russell Wilson durfte zu seinem Lieblingsspieler werfen, Darius Williams.
Aber das war auch eine ganz komische Interception, oder? Also,
ja, das
hat er ja völlig übersehen.
Das war halt, das hat Williams halt wunderbar gelesen. Das war kein athletisches Play, das war ein Filmroom-Play. Der hat gesehen, dass da der schnelle Screen kommt und das Ding direkt rausgepflückt.
Ja. Und dann halt noch das zum Touchdown getragen.
Ja. Das ist nicht der 50-50-Ball, 50 Yards down the field. Das ist was wir eine grauenhafte Interception nennen. Das bringt mich tatsächlich sogar ein Thema, was ich mal ansprechen wollte, ist, dass Jared Goff ja viele Turnovers produziert hat und es sind viele wie das. Also Turnovers, die ich jetzt allgemein als schlechte Turnovers bezeichnen würde, sofern man einen Turnover gut nennen kann. Das ist halt natürlich immer noch was, dass kein Turnover ist gut, aber sie sind verschiedene Arten von schlecht. Es gibt sowas hier, irgendwie Interceptions von Linebackern oder Linemen oder auch Cornerbacks so in der Flat, die du schnell zurücktragen kannst. Oder die eben generell sehr nah an deinem eigenen Gebiet sind. Das ist kacke. Das ist meistens was, wo man dann irgendwie wen übersieht oder einfach grauenhafte Würfe macht. Im Unterschied dazu ist es zum Beispiel das, was Jameis Winston meistens gemacht hat. Und dann einfach mal den Ball 50-50 oder besser gesagt 50-50 Chance, 50 Yards das Ding, das Feld runterknallen und gucken, einer von beiden wird schon fangen bei drittem Down. Man nennt es auch Armpunt. Und das ist halt was ganz anderes, weil du hast eben die Chance auf ein richtiges Big Play. Und im schlimmsten Fall stehst du halt da, wo jetzt auch, wo du sowieso jetzt stehen würdest, wenn du ganz normal gepuntet hättest. Vielleicht ein kleines bisschen schlechter. Aber insgesamt, ja, ist es halt, das ist wieder was, was man auch noch mehr an Goff kritisieren kann. Er macht halt diese ganz schlimmen Interceptions.
Ja. Oder wo du vor der eigenen Red Zone bist oder vor der gegnerischen Red Zone und dann halt den Ball wieder abgibst, ohne Punkte gemacht zu haben. Das ist dann halt bitter. Ja. Aber unsere Defense hat uns halt einfach wieder das Spiel quasi gut vorgelegt. Es ist einfach unglaublich, wie gut Jalen Ramsey ist im Spielerdecken. Der hat Metcalf.
Ich habe es hier offen.
Ja.
DK Metcalf wurde von Jalen Ramsey bei 96% seiner Routen geshadowed. Ja. Das sind 22 von 31. Und hat Metcalf dabei für 3 Receptions bei 7 Targets für 33 Yards belassen. Ramsey gegen Metcalf in den 3 Matchups. 4 Receptions, 44 Yards bei 11 Targets.
Boah.
65% plus Shadow Rate in jedem Spiel.
Boah, das sind Zahlen, ey. Wahnsinn. Ja. Aber auch selbst, wenn Ramsey nicht auf dem Feld steht, oder sagen wir es so, selbst wenn Ramsey Metcalf nicht gedeckt hat, haben die Backups quasi, also Troy Hill oder ein Darius Williams, haben trotzdem Metcalf gut aus dem Spiel genommen. Ja, also
er ist insgesamt bei 5 Receptions, 96 Yards und 2 Touchdowns
bei
11 Targets.
Ja. Also,
das sind schon ordentliche Nummern.
Ja. Gut, die Touchdowns, klar, die zählen halt immer ein bisschen höher, aber insgesamt, wenn man das ganze Spiel betrachtet und auch die ganze Saison von Metcalf, das ist ja kein schlechter Receiver und der ist gerade mal im zweiten Jahr. Und den dann in 3 Spielen so aus dem Spiel zu nehmen, ist schon Respekt. Also
ich habe ja auch tatsächlich gesehen, ich habe mir mal die PFF-Routenstatistik angeguckt. Bei Metcalf, der ist ja auch einfach absolut unkreativ eingesetzt worden, leider. Bis jetzt.
Ja.
Es sind ganz viel einfach nur Go-Routes, irgendwelche schnellen Outs, irgendwelche mitteltiefen Outs. Nichts Kreatives. Und das ist ja auch generell was viele jetzt, auch gerade in diesem Spiel der Seahawks Offense vorwerfen, dass sie so dieses klassische Vertical Play machen, dass du dann darauf bestehst, dass die Receiver insane Catches machen und Russell Wilson halt einfach genauer wirft, als du irgendwie das dir sonst vorstellen kannst. So war es am Anfang der Saison. Da hat das auch gut funktioniert. Und dann haben die Defenses das irgendwann mal verstanden, dass die Seattle Offense so spielt. Und daraufhin wurde dann eben ein weiterer Safety nach oben geholt. Das heißt, du spielst meistens mit 2 tiefen Zonen, mit 2 tiefen Safeties. Und das macht den krassen Deep Ball um einiges schwerer. Und sobald das nicht mehr möglich war, ist die Seahawks Offense so ein bisschen in sich zusammengefallen. Weil das, ich halte immer noch viel von Pete Carroll, aber der Mann ist absolut ungut darin, einen Gameplan anzupassen.
Auch. Und man hat auch Russell Wilson seine Eigenschaft, Spielzüge zu verlängern, beziehungsweise selbst zu gestalten durchs Laufgame, genommen. Und dadurch.
Das zum anderen. Da ist ja Leonard Floyd absolute Waffe drin. Und Leonard Floyd hat ja auch wieder mit Hass gespielt.
Ja. Ja, ich würde sagen, er liebt es mittlerweile, Russell Wilson zu sacken.
Ja.
In aber
den 3 Spielen 7 Sacks.
Gegen Russell Wilson, boah, das ist schon. Ich glaube, der träumt von dem nachts, ey.
Der hat mit Hass gespielt. Der ist da mit Hass reingegangen.
Stimmt. Ja, aber wie gesagt, also man hat ja Russell Wilson dadurch auch limitiert, dass er halt die Läufe nicht machen konnte, die man eigentlich so von ihm gewohnt ist.
Und das hat ihn auch frustriert. Ich glaube, die Seahawks waren ja schon in der zweiten Halbzeit oder in der ersten Halbzeit noch sehr frustriert und Mimik und Gestik
waren ja. Hast du Jalen Ramsey an der Sideline gesehen?
Welche Situation meinst du jetzt?
Dass er da teilweise auch seinen Helm rumgeworfen hat und so.
Du meinst Metcalf, nicht Ramsey?
Ja, schon Metcalf.
Ja, Metcalf. Ja, das habe ich gesehen. Deswegen war ich jetzt kurz verwirrt, weil du Ramsey gesagt hattest. Nee, Metcalf habe ich gesehen. Ja, also, ja, die waren schon frustriert. Die hatten sich das natürlich auch so vorgestellt, wie in der Regular Season, im zweiten Spiel aufeinandertreffen. So haben sie sich das vorgestellt.
Die Defense hat ja einfach im Backfield gelebt. Du hast so viele Pressures gemacht. Insgesamt 10 QB-Hits, 5 davon tatsächlich Sacks. Ja. Das ist unnormal.
Das ist krass, ja.
Und wenn du bedenkst, dass sie die Hälfte der Zeit ohne Aaron Donald gespielt haben, genauso.
Ja, die Hälfte der Zeit ist ein bisschen übertrieben, aber viel Zeit.
Auch schon ordentlich.
Ja, im dritten Viertel war er noch dabei, das vierte Viertel war ja komplett draußen, glaube ich. Also sagen wir so ein Viertel vom Spiel ungefähr.
Ja. Aber selbst als Aaron Donald dann raus war, haben sie ja immer noch im Backfield gelebt.
Ja, klar. Aber man hat Aaron Donald auch geschont aufgrund des Spielstandes, muss man auch dazu sagen. Ich denke, wenn es da knapper gewesen wäre, dann hätte man ihn wahrscheinlich nochmal gebracht. Ja. Aber auch hier großes Lob an die Defense, dass es auch ohne Aaron Donald klappt.
Ja.
Also muss man ja auch mal sagen. Ne? Dann auch gut gespielt hat, fand ich, war Akers.
Wollen wir Defense erstmal?
Ja, so.
Weil eigentlich die meisten Matchups sind gewonnen worden von unseren Cornern. Ja. Russell Wilson, 11 von 27.
Boah, das ist.
5-mal gesackt worden. Das Russell ist echt... hat nicht so gekocht.
Ja.
Hat allerhöchstens Tiefkühllasagne gemacht. In der Mikrowelle.
Okay. Alles klar, Simon. Gut. Yeah, aber stimmt.
Ja, ich musste ja jetzt, nachdem der Flachwitze-König des letzten Spieltags ja ganz offensichtlich der Steve war,
ja, ich weiß, muss ich jetzt ein bisschen nachziehen. Ich weiß den Spruch aber nicht mehr.
Das war unter anderem, ob Aaron Donald nochmal wieder reinkommen wird. Ja klar, der wird Russell Wilson das jetzt nicht so auf sich sitzen lassen.
Ach so, okay, stimmt.
Und einen Witz, den ich jetzt nicht wiederholen kann mit dem Stück Fleisch.
Ja, okay, stimmt. Gut.
Er kam in unserer schlimmen Halbzeitphase.
Ja, aber insgesamt, ja.
Insgesamt hat der Steve hat trotzdem einige gute gebracht. Ja, so, ansonsten, ja. Russell Wilson, nicht so gut. Running Game auch mehr oder weniger abgemeldet von den Seahawks.
Das hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Weil ja unsere Running Defense nicht so gut ist. Die ist solide, aber nicht so gut. Dass die da nicht mehr angegriffen haben oder so wenig gemacht haben, hat mich gewundert, muss ich sagen.
Ja, und sie haben, und dazu haben wir ja noch Seattle hat einen Fumble verloren.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Recovered von Micah Kaiser. Direkten Impact gemacht, sobald er wieder da war. Ja.
Das war aber auch gut gefumbelt, also gut dafür den Fumble gesorgt. Ja. Ja.
Wir jetzt bei Spielern bleiben, die einen direkten Impact hatten, nachdem sie zurückgekommen sind, lass uns zur Offense gehen und lass uns über den alten Mann reden.
Ja, vorweg wollte ich noch sagen, Andrew Withers hat gestern in der Podcast-Aufnahme, leider nicht bei uns, hat in der Podcast-Aufnahme gesagt, dass er sich vorstellen kann, nächstes Jahr nochmal zurückzukommen. Er hat ja Vertrag, also völlig legitim, aber dass er dann tatsächlich die Entscheidung trifft, zurückzukommen, spricht sehr für ihn und sieht oder zeigt, wie viel Bock er auf Football hat. Also vor dem Mann kann man eigentlich nur Respekt haben.
Auf jeden Fall und wenn du es jetzt gesehen hast, was der für einen Impact gemacht hat, ich habe mir im Nachhinein noch mal so Blocking-Highlights von dem angesehen.
Ja.
Der hat ja wieder da Leute durch die Gegend geworfen.
Ja. Und das nach einer Verletzung, wo das Kreuzband angerissen war oder gerissen war. so zurückzukommen, so schnell vor allem zurückzukommen in dem Alter.
Der hat Bock.
Der hat Bock, ey, Wahnsinn. Klar, es ist immer eine Frage der Gesundheit, ne? Aber wenn er sich wohlfühlt und sagt, er will Football spielen, mein Gott, die Rams sind, glaube ich, die Letzten, die sagen, nee, wir haben keinen Bock mehr auf dich.
Nö, wir möchten keinen Hall of Fame Left Tackle mehr haben. Nö, lass mal lieber.
Also, solange er sich fit fühlt und sagt, ja, ich habe Bock, lass den doch spielen. Mein Gott, gib dem die Chance. Und solange er auch die Leistung bringt, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Es bringt jetzt natürlich nichts, wenn da
jemand... Dieses Jahr hat er auf jeden Fall die Leistung gebracht.
Absolut, also unbestritten. Unbestritten. Völlig bei dir. 100%.
Ja,
ja, stark, dass er so zurückkommt und auch gleich wieder so eine Wirkung auf die O-Line hat. Die sah deutlich besser aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ach, was ein Spieler ausrichten kann, das ist halt einfach brutal.
Ich sag ja mal, dass der da viel auch so quasi ein O-Line-Coach auf dem Feld ist.
Ja, die Aura von ihm schwebt quasi über der ganzen O-Line. Das ist schon bemerkenswert. Richtig stark.
Ja. Man kann den Mann nicht mögen.
Nee, absolut nicht. Und ich hoffe, dass er den Walter Payton Manning Award gewinnt.
Es ist nur der Walter Payton Award. Es ist nicht der Payton Manning Award.
Ja, Walter Payton, Entschuldigung.
Es gibt einen Manning Award, aber der ist im College.
Also ich meine den Walter Payton Award. Ja. Payton, da sagt man automatisch Manning irgendwie dazu, keine Ahnung.
Apropos Payton Manning, zweite Staffel Payton's Places.
Ja.
Kommt raus. Ich hab Bock drauf.
Kenn ich nicht.
Peyton's Places ist super witzig. Da geht halt Peyton Manning durch die Geschichte der NFL quasi durch. Auch teilweise mal so ein bisschen witzig. Teilweise macht er auch so, die New York Giants haben einen Werbegag gemacht, dass sie einen Pass von einem der damals höchsten Skyscraper, also Wolkenkratzer, in New York gemacht haben. Und das hat Peyton Manning versucht, mit Chris Carter zu rekreieren.
Okay.
So, also von einem Hochhaus runter in so einen Park und da unten versucht Chris Carter, den Ball zu fangen.
Okay.
Ja, gut. Super gut, super witzig, kann ich jedem nur empfehlen. Auch mal so zum Beispiel Geschichte vom Draft oder wie ist es überhaupt zu Fantasy Football gekommen. Und falls man nicht weiß, dass Peyton Manning ganz schön witzig ist, soll sich einfach mal seinen Saturday Night Live Sketch angucken. Das ist ein Hammer.
Okay. Ja, kann ja jeder gerne mal angucken.
Ja.
Der da Bock drauf hat. Ja, würde ich sagen, gehen wir in die Offense weiter. Ich habe Akers schon genannt. Starkes Spiel, 28 Carries für 131 Yards und einem Touchdown. Auch das ist bemerkenswert, dass er nach einer Knöchelverstauchung, die er ja in der Preseason noch hatte, in der Regular Season, die er noch hatte, dass er dann solchen Impact schon hat oder wieder hat, ist schon gut.
Und die Seattle Run Defense war immer um einiges besser als ihre Pass Defense.
Ja, das stimmt. Also auch hier gibt sich nichts. Ganz kurz auf Goff zu sprechen. 9 von 19 klingt im ersten Moment erschreckend schlecht. Ist es auch, zugegebenermaßen. Aber was wichtig war, er hat kein Turnover produziert. Das war ganz, ganz wichtig.
Aber ich möchte Jared Goffs Performance generell ausklammern.
Ja, ja, klar.
Ich habe halt einfach gesehen, dass ich möchte da jetzt nicht drauf rumkritisieren, weil das hat so einen Respekt, da mit einem kaputten Daumen wieder so zu spielen. Weil da haben die Announcer auch vorher einen guten Job gemacht, das zu erklären, warum das eigentlich nicht so richtig möglich ist, ohne Daumen Football zu spielen.
Ich wollte ihn auch gar nicht schlecht machen. Ich wollte einfach nur kurz auf die Zahlen eingehen. 155 Yards, ein Touchdown. Der Touchdown war der wichtige, der uns den Sieg gebracht hat. Also alles in allem absoluter Respekt, dass er so spielen konnte. Und das, was er gezeigt hat, war gut. Und ganz wichtig, kein Turnover. Das war ganz, ganz wichtig. Ja. Da hatten wir alle Bammel davor, dass das passieren könnte. Ist nicht passiert. Von daher wunderbar.
Generell erstes Spiel, glaube ich, der Saison ohne Turnover.
Ja. Und da möchte ich ganz kurz einhaken. Ich habe einen ganz interessanten Bericht gefunden, der die New York Giants und die Rams vergleicht. Die New York Giants von 2007, wohlgemerkt. Die haben auch damals mit einer eher durchschnittlichen Saison die Playoffs erreicht und dann 2007 den Super Bowl gewonnen. Fangen wir an. Fakt 1 ist, Turnover in jedem Spiel. Mindestens ein Turnover wurde in jedem Spiel von beiden Mannschaften geworfen. Sowohl jetzt 2020 Rams, als auch 2007 Giants. Man hatte eine positive Bilanz, aber man hat die letzten drei Spiele einen negativen Rekord mit einer 1-2-Bilanz. Beide Teams. Wir haben gegen die Jets, es tut immer noch weh zu sagen, und gegen die Seahawks verloren. Fakt 3 ist, man hat ungefähr 23,3 Punkte durchschnittlich erwirtschaftet über die ganze Regular Season. Was aber zu beachten ist, man hat einen Wandel in dieser Zeit erlebt. Die NFL ist sehr passlastig geworden und dadurch sind mehr Yards entstanden. Also es ist reiner Zufall, dass in diesen zwei Football-Epochen genau beide Teams ungefähr 23,3 Punkte gemacht haben. Also es ist wirklich reiner Zufall. Nächster Fakt ist, dass das Wildcard-Spiel von beiden Teams jeweils mit 10 Punkten Unterschied gewonnen wurde. Wir haben letzte Woche 30 zu 20 gewonnen. Und die Bucks haben damals, die Giants haben damals gegen die Bucks gespielt, mit 24 zu 14 gewonnen. Und im Wildcard-Spiel haben beide Teams keinen Turnover produziert. Sowohl wir als auch die Giants damals.
Zum ersten Mal.
Zum ersten Mal, ja. Das, was uns in der Regular Season nicht gelungen ist. Beide Teams hatten jetzt nicht den besten Quarterback, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Eli,
ja klar, bei den Giants stand Eli Manning auf dem Platz, bei uns Goff, klar, kennt man.
Sie haben beide dasselbe derpige Gesicht.
Ja, das ist jetzt kein Fakt, aber danke Simon.
genau. Ist doch wahr.
Ja. Jared Goff hat 13 Touchdowns geworfen und wir haben 20, und die Giants haben 20 Touchdowns geworfen. Das stimmt nicht. Entschuldigung. Wir haben 20 Touchdowns geworfen und die Giants haben 23 zu 20 Interceptions. Bei uns waren es 13 Interceptions. Die Completion Pass Rating war bei Goff bei 67%, bei Eli 56,1%, also deutlich schlechter als bei Goff. Aber insgesamt, die Werte sind ungefähr gleich. Eli hat auch 4-6 mehr bekommen als Jared Goff, aber insgesamt kann man schon durchaus sagen, dadurch, dass es ja zwei unterschiedliche Football-Epochen sind, dass die Werte so mehr oder weniger gleich sind. Auf beiden Seiten des Feldes, auf der anderen Seite des Feldes beziehungsweise, stand eine sehr, sehr dominante Defense. Alleine bei uns Aaron Donald 13,56, was immer noch bemerkenswert ist, dass er teilweise, da er teilweise ja Triple-Kills gedeckt wird und solche Sachen, absolut bemerkenswert. Floyd mit 10,56, Brockers hat 5,6, Ebukam hat 4,5 und Fox hat 6,6. Also auch hier eine dominante Defense auf beiden Seiten. Dann, nächster Fakt ist, wir hatten ein starkes Running-Back-Komitee, bestehend aus Akers, Henderson und Malcolm Brown. Wir hatten 2018 Rushing Yards und die Giants damals 2148 Rushing Yards. Hier sieht man, denke ich, am besten den Vergleich, wie sich das Spiel in den Jahren jetzt geändert hat, dass es halt mehr aufs Pass ausgegangen ist. Und zu guter Letzt, ein sehr wichtiger Fakt meiner Meinung nach, sowohl die Giants damals als auch wir waren bei der Verwertung von Third Downs sehr, sehr gut. Wir hatten eine Erfolgsrate von 43,3%. Das hat uns auf den 12. Platz der NFL gebracht und hielten den Gegner bei 35,4%. Das ist NFL in der NFL der dritte Platz. Die Giants hatten 41,6% erfolgreich ihre eigenen Third Downs und 34,6% Third Downs bei dem Gegner. Also auch ungefähr gleich wie bei uns. Also insgesamt kann man sagen, wir könnten uns schon mit den Giants vergleichen von 2007. 2007. Es heißt jetzt natürlich nicht, dass wir dadurch automatisch einen Super Bowl gewinnen. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber es ist
trotzdem interessant, immer solche Vergleiche zu lesen.
Genau, das wollte ich jetzt sagen. Es ist durchaus realistisch, dass wir jetzt nicht ganz unverdient oder wie keine Ahnung, wie ich sagen soll, da stehen, wo wir jetzt stehen. Wir müssen natürlich die Spiele gewinnen.
Du musst halt zum richtigen Zeitpunkt heiß werden. Dann kann dich auch ein Quarterback wie Joe Flacco in der Regular Season immer nicht besonders gut oder mittelmäßig, nennen wir ihn mittelmäßig, und hatte dann einen der insanesten und geilsten Playoff-Runs in der NFL-Geschichte. Und das ist eben ein Teil, dass du zum richtigen Zeitpunkt heiß werden musst. Und ich glaube, das ist dieses Team.
Absolut.
Die Defense auf jeden Fall. Und auch Jared Goff kann da zu diesem Zeitpunkt heiß werden.
Ja, ich würde es mir wünschen. Ja, also durchaus interessant, dass man trotz einer, wir haben klar einen positiven Rekord, aber trotz einer von den Zahlen her nicht ganz so gute Saison, dass man in den Playoffs trotzdem was erreichen kann, weil die Playoffs haben ihre eigenen Gesetze.
Ja, auch ein absolut positives Team kann in den Playoffs einfach implodieren. Siehe ja. Steelers.
Ja. Oder
Corvette von einer fucking Klippe runter.
Ja. Oder ein 8-8-Team kann auch was in den Playoffs reißen. Ne? Das ist halt, das sind halt die Playoffs. Und das fand ich ganz interessant und das wollte ich mit euch mal teilen. Ihr könnt uns gerne mal sagen, wie ihr darüber denkt. Aber ich denke, wenn wir es den Giants gleich machen, sind wir alle zufrieden. Ich hätte Bock auf eine Vince Lombardi Trophy.
Jared Goff Super Bowl MVP klingt gut, aber eine Sache kann zumindest mal nicht so sein, ja, wie es damals bei den Giants war. Ja. Die haben die Patriots besiegt.
Ja, das immer.
Und nicht mal mehr Tom Brady, der erstaunlicherweise immer noch in der Liga ist, könnte man besiegen, weil der ist ja in Tampa Bay. Das nächste, was gehen könnte, wäre NFC Conference Final.
Ja, das stimmt. Aber mir ist es egal, wenn wir im Super Bowl besiegen, Simon. Boah, das war jetzt eine Aussage, ne?
Oh, wow, yeah.
Da werde ich geschunden dafür.
Scheiß Großmaul.
Ja, nee, ich fand das ganz interessant und dachte mir, das ist doch mal was für einen Podcast, wo man drüber reden kann. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu schnell geredet, da verzeiht es mir. Ich habe noch nicht so viel alleine beigetragen zum Podcast. Nein.
Hast du mal den Simon-Monolog bekommen?
Genau, ich habe den Simon-Monolog bekommen. Den Tony Romo natürlich. Ja, so viel dazu, Simon. Ich habe genug geredet. Willst du noch was sagen?
Ich möchte übrigens nicht mehr Tony Romo sein, nachdem ich das Nickelodeon-Game gesehen habe. Nate Burleson ist viel cooler als Moderator.
Nein, du bist jetzt Tony Romo. Da kommst du nicht mehr weg.
Alles klar.
Okay.
Hast du mal ein paar Ausschnitte aus dem Nickelodeon-Game gesehen?
Ja, ich fand es eher ein bisschen aus meiner Sicht verstörend, aber ich kann verstehen, warum man das gemacht hat, um die Kids ein bisschen auf Football heiß zu machen. Moment, lass mich kurz. Es sah teilweise besser aus als ein Footballspiel. also
die Schleimkanonen waren witzig.
Ja.
Und ich habe mir so ein bisschen was auch vom Commentary angeguckt.
Ja.
Nate Burleson hat einen wirklich guten Job gemacht,
okay,
auch für junge Leute, die neu am Football sind, das Spiel zu erklären.
Okay.
Jo, man ja auch cool. Ran immer so ein gut sagen muss, die sind auch immer ganz gut dabei, sowas zu erklären. Aber ich finde, gerade Nate hat das sehr gut gemacht. Der tropft halt einfach Charisma. Gerade auch bei Good Morning Football. Und genau das hat er auch da wieder reingebracht. Und ich finde es witzig, dass man Mitch Trubisky oder Mitch Trubisky, wie sie ihn da auch teilweise genannt haben, den MVP gegeben hat, nachdem das Internet da so ein bisschen bemerkt hat, du kannst in dieser Abstimmung so oft abstimmen, wie du willst, habe ich 30 Mal für Biscuit gewotet. Absolut.
Der Nickelodeon MVP war, ja, das fand ich auch
witzig. Invaluable Player. Nimm's beim Namen.
Das fand ich auch lustig, das stimmt, ja.
Der hat verloren und die Bears Offense war grauenhaft, aber hier hast du den Nick Valuable Player. Die anderen beiden Quarterbacks, die in deiner Draftklasse waren, haben unter anderem einen National Championship gewonnen und der andere einen Super Bowl. Aber hier ist der Nick Valuable Player.
Ja. Aber also, wie du schon sagst, super Sache, dass man den Kids da ein bisschen Football näher bringt, absolut. Zwischenzeitlich, ich habe auch ein bisschen was gesehen, klar. Sah das ein bisschen aus wie Minecraft-Football. Aber gut, ja. Ja, ich würde mir jetzt wahrscheinlich, außer ich bin irgendwie todesbesoffen, was nicht vorkommt, Dann kann man sich das angucken, aber auf Dauer, glaube ich, ist das sehr anstrengend. Für,
ich kann mir vorstellen, dass das bekifft super interessant ist.
Ja, ich will aber nicht bekifft sein. Keiner, kein Bock da drauf. Ich war es auch noch nie, also von daher, ja, muss man nicht haben.
Genau. Ich kommentiere das jetzt einfach mal nicht.
Nein. Simon, wir haben noch eine Entscheidung zu treffen.
Ich wollte generell noch was erwähnen,
ja,
bevor wir jetzt
ja,
zu einem gewissen Zeitpunkt im Spiel, ich habe es mir leider nicht rausgeschrieben, ja, waren irgendwie 90% der Rams Passing Offense, also irgendwie 90% unserer Pass-Yards kamen davon, wenn wir Blitzy Boy getargetet haben. Also wenn er der nächste Defender war.
Okay.
Unter anderem, als Cooper Kupp ihn da auf diesem grauenhaft geworfenen Pass gemost hat.
Boah, das war aber echt, das war bitter.
Pro Bowl Safety, sag ich da.
Das war, also Respekt an Cooper Kupp auch, dass er den so gefangen hat, ne?
Ja.
Das war schon, aber, ja, heftig. Ja, noch irgendwas, Simon?
An sich bin ich mit der Offense jetzt erstmal. Run Game, geil. Pass Game, lass es uns vernachlässigen. Receiver, es hat mich verwundert, dass Van Jefferson nicht eingebunden wurde.
Ja, wahrscheinlich auch daran, dass Goff gespielt hat, dann, weil ich glaube, die Connection zwischen Wolford und Jefferson ist besser als die zwischen Goff und Wolford.
Und
aber es ist reine Spekulation.
Ja. Everett, mehr oder weniger aus dem Gameplan raus. Ein ja, Target, keine Catches. Auch Higbee nur ein, also generell, wir haben ja nicht viel geworfen. Selbst 19 versuchte Pässe sind nicht viel. Also kannst du ja auch so ein bisschen verwundern, aber wie heißt er wieder, der zum Beispiel, Van Jefferson hat ja nicht mal mehr einen Snap bekommen.
Hm. Ja.
Aber ansonsten,
kann man ja, jetzt
lass uns zum Gameball gehen.
Ja, sehr gerne.
Deine Nominierten?
Ja, Aaron Donald, ganz klar, meine Nominierten. Und ich würde vielleicht auch Jared Goff mit in die Auswahl reinbringen. Oder Darius Williams, einer von den dreien.
Du kannst ansonsten noch, wie immer, kannst du Jalen Ramsey nominieren, ja, aber ich. Cam Akers, auch eine Möglichkeit.
Cam Akers, ja.
Und ich glaube, ich gehe auch mit Akers. Der war unsere gesamte Identität offensiv in diesem Spiel.
Ich gehe mit Aaron Donald.
Okay.
Also, im echten oder in echt hat halt McVay der ganzen Defense den Gameball gegeben. Was man auch verstehen kann.
Auch verstehen auch. Der Darius Williams mit dem Pick 6, super wichtig. Damit hast du halt eine frühe Lead dann oder irgendwann in der zweiten, im zweiten Viertel hast du dann eine gute Führung rausgeholt. Und davon haben sich die Seahawks nicht mehr so richtig recovered, also insgesamt Defense. Ein Träumchen.
Das stimmt. Ja, also hat mir gut gefallen soweit. Ja, dann tragen wir am Samstag unsere Kombination, Jersey-Kombination wie gegen die Seahawks. Wir tragen die Bones-Jerseys und die blauen Hosen. Also kann man eigentlich nicht verlieren damit.
Ich habe ja zum Spiel das erste Mal meinen Bone-Jersey getragen.
Ja, dann solltest du das vielleicht am Samstag auch wieder tun, Simon.
Tue ich.
Wunderbar. Das Spiel findet am Samstag um 22.35 Uhr statt. Gucken könnt ihr das natürlich bei ProSieben auf dem NFL Game Pass oder bei The Zone. Je nachdem, welche Möglichkeit ihr da habt, könnt ihr da frei wählen. 22.35 Uhr ist Kickoff. Natürlich findet wieder der bekannte Discord Game Talk statt. Wenn ihr Bock habt, auf den Discord-Server oder in unsere WhatsApp-Gruppe zu kommen, Links sind wie immer unten angehofft. Und kommt vorbei, lasst uns ein Like da auf Twitter und gerne auch
dreht. Ja, lass uns erstmal noch ein bisschen über die Packers reden.
Ja, ich war ja noch nicht fertig. Ich war jetzt die Überleitung, ne? Und kommt dann gerne zu uns in die WhatsApp-Gruppe, wenn ihr Bock habt, mit anderen Leuten oder Rams-Leuten zu fachsimpeln. Und jetzt kommen wir zu den Packers noch kurz.
Das klang für mich so ein bisschen nach, als wolltest du schon Outro machen.
Nein, aber es hat jetzt halt gepasst, bevor ich das dann am Ende nochmal sage, das Ganze. Deswegen.
So, ja, Packers im Lambeau Field bei einem Grad vermutlich. sagt Akku bei mir gerade vor.
Arschkalt.
Arschkalt ist natürlich Vorteil Green Bay. Weil, ja,
sehe ich auch so.
Weil die sind das gewohnt. Und wir sind ein Warmwetter-Team. Insgesamt, Spread liegt bei plus 6,5 für die Seahawks. Also, man kann, wenn die Rams jetzt, wenn ihr jetzt Bock habt, solltet ihr auf die Rams wetten. Oder besser gesagt nicht. Das Geld steht gegen, die Quote steht gegen euch. Der Favorit sind die Seahawks bei um etwa 65%.
An den Packers?
Ja, Packers, Seahawks. Und es ist ähnlich wie die Seahawks ein sehr passlastiges Spiel. Und vor allem erfolgreich passlastiges Spiel.
Ja.
Aaron Rodgers, MVP.
Ja. Und der hat eine verdammt gute Connection zu seinem Receiver Adams. Also da wird, glaube ich, Jalen Ramsey zum ersten Mal mehr als gefordert sein.
Er war auch gegen wie heißt er wieder, DeAndre Hopkins und Metcalf gefordert, aber das ist auch noch mal noch ein anderes Biest.
Ja, absolut.
Devante Adams alleine hat mehr Touchdowns, als unsere Defense zugelassen hat. Passing-Touchdowns.
Ja. Das ist schon. Und er hat, glaube ich, 3 oder 4 Spiele gar nicht gemacht in der Saison. Das kommt auch noch dazu, ne?
Die 115 Receptions für 1300 Yards ist ordentlich.
Das ist klasse. Brutal.
Dazu 18 Touchdowns. Das wird schwer.
Also, wenn sie sich nochmal beweisen will, die Defense, dann wirklich gegen die Packers.
Das große Problem ist, dass Rodgers ein Meister im den Receiver über die Schulter werfen und direkt quasi nach vorne in die Hände rein. Da kannst du auch mit super guter Coverage nichts machen. Da muss irgendwie Safety-Hilfe drin sein.
Ja. Das hat man ja auch schon in den Vorberichterstattungen gelesen, dass Ramsey in den ganzen Spielen, die er gegen andere Spieler gedeckt hat, oft alleine war und keine Unterstützung hatte. Weil er es vielleicht zum einen nicht wollte oder weil es vielleicht nicht angedacht war, dass er Hilfe bekommt. Oder viele sagen, dass es jetzt gegen Devonta Adams einfach so sein muss, dass er Hilfe bekommen muss. Egal, ob er es will oder nicht.
Das ist ein Deep Threat.
Ja.
Aaron Rodgers zu Devonta Adams, das ist die Connection, auf die du Acht geben musst. Die anderen beiden Receiver sind jetzt nicht so stark in Alan Lazard und Marquez Valdes-Scantling. Das sind Matchups, die meiner Meinung nach auf jeden Fall Troy Hill und Darius Williams jeweils gewinnen können. Und das müssen die gewinnen, dass du eben mit dem Safety, im besten Falle John Johnson, dann, weil der einfach, der hat die Größe, der hat das Gewicht, um da mal physisch reinzugehen, gegen Devante Adams mitgehen kannst. Und dann kommen wir auf das zweite Problem der Packers Offense, weil die haben ja auch einen verdammt guten Running Back.
Ja, das stimmt.
Aaron Jones mit 1100 Yards und 9 Touchdowns. Sie verdammt gut. Das heißt, auch die Run Defense ist gefordert, wenn zum Beispiel das Passing mal nicht funktioniert. Was wir allerdings für einen Vorteil haben, oder was Green Bay jetzt als stark verschwächenden Faktor hat, die haben ihren Starting Left Tackle. Wie heißt er wieder? David Bakhtiari. Super guter Left Tackle, hat, ich glaube, über die gesamte Saison nicht mal mehr 5 Pressures zugelassen.
Ja, der fehlt.
Den haben sie jetzt in Woche 17 verloren.
Ja.
Das ist gut für uns. Das wird, glaube ich, einen großen Unterschied machen.
Absolut. Also wenn wir attackieren, dann wahrscheinlich eher da.
Da wird Floyd hoffentlich auf seine Zeit als in seiner Zeit in Chicago noch mit genauso viel Hass spielen können wie gegen Russell Wilson.
Ja, wollen wir es hoffen.
Das ist ein wichtiger Faktor und dann wie wir offensiv agieren müssen. Es wird immer wieder gesagt, man muss über den Boden attackieren. Da waren die Seahawks eigentlich nicht die Seahawks. Wieso komme ich die ganze Zeit auf Seahawks?
Ich weiß es nicht.
Ich habe vorhin so viel drüber geredet. Da sind die Packers immer sehr anfällig. Sie waren immer sehr, sehr schlecht in der Run-Defense. Die Sache ist allerdings, sie haben es geschafft, Henry sehr gut im Zaum zu halten. Das letzte Mal, indem sie Single-High-Safety gegangen sind. Also ein Safety immer noch mit ins Run-Game zum Stoppen. Und da musst du halt gut koordinieren, dass du eventuell auch mal über die Luft angreifst, um die Boxen leichter zu machen. Aber an sich, das muss an sich der Gameplan sein, wenn das Run-Game funktioniert und du Adams in Zaum hältst. Das ja. ist eine monströse Aufgabe.
Ich glaube, das ist wirklich die
Klingt nach jetzt nach sehr einfach, du musst zwei Dinge tun, aber diese zwei Dinge sind ja. sauschwer.
Also ich denke, Adams wird wirklich die Schlüsselposition sein.
Ach, generell, Aaron Rodgers kann immer Magie.
Ja, natürlich. Der ist auch der Hail Mary-König.
Ja. Ja. Ach, was wir gar nicht erwähnt haben, alte Reunion.
Ja, der stimmt.
Der Packers Head Coach Matt LaFleur war damals unser OC.
Mhm. Ja, und da hat man auch schon im Vorfeld gehört, dass da noch eine sehr gute Connection zwischen Matt LaFleur und Sean McVay handelt. Die bezeichnen sich als beste Freunde oder sehr gute Freunde und die telefonieren auch sehr oft miteinander. Da meinte Matt LaFleur, ob ich in dieser Woche mit ihm telefonieren werde, weiß ich noch nicht. ja, aber unwahrscheinlich. Aber ja, beide machen ihren Job und ich denke, vor dem Spiel oder während des Spiels sind sie keine Freunde und danach ist wieder alles okay, ganz normal, so wie es sein sollte. Ja, da bin ich auch gespannt.
Ja, so. Realistisch gesehen muss man sagen, hier wird wahrscheinlich unsere Road enden.
Ja.
Aber man kann immer hoffen, es sind schon verrücktere Dinge passiert.
Guck dir das Silas Brown-Spiel an.
Oh, ja. Es hat mir so Spaß gemacht und Big Ben da am Ende heulen zu sehen.
Ja, aber ich will jetzt gar nicht auf die Diskussion eingehen, aber solche Sachen passieren halt im Football, ne? Dass da vermeintliche Außenseiter, Browns ohne Headcoach und solche Sachen, ne? Schon krass. Also,
das ist wieder sowas Any Given Sunday. Die Steelers sind, glaube ich, großkotzig geworden.
Ja. Ja, auch Jujus Aussagen, ne? Dass man.
Dieselben alten Browns. Das Schlimmste war ja, danach ist dann Mapletron da direkt auf irgendwie auf Instagram live gegangen. Ist nicht so wichtig, weil die Browns werden jetzt sowieso in der nächsten Runde geklatscht.
So eine dumme Aussage, ey. Sollten mal weniger TikTok machen und sich mal aufs Football konzentrieren, ganz ehrlich, ey. Ja, aber solche Sachen passieren und ich würde uns jetzt nicht komplett abschreiben, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Packers weiterkommen.
Auf jeden Fall.
Aber wir nehmen gerne die Underdog-Rolle an. Hat ja auch bei den Eagles damals gut geklappt. Von daher würde ich sagen, machen wir das Beste draus. Wir sehen uns am Samstag um 22.35 Uhr. Verabschiede mich, Simon. Ich denke, das war's.
Ja.
Danke fürs Zuhören, Leute. Danke für den ganzen Support. Die letzte Folge kam super bei euch an. Und ja.
Ach ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Was denn?
Unser Intro ist ja weiterverwendet worden.
Stimmt, Sam Lagana hat ja unser Intro oder sein Intro mehr oder weniger. Also unser Hauptintro.
Ich dann umgeschnitten habe zu, also ich habe ja sein Who's House mit dem Song, der wohlgemerkt ein royalty-freies Lied aus der YouTube Audio Library ist. Kann ich für jeden Editor, der irgendwie Musik sucht oder so, nur empfehlen. Die haben da so viele geile Tracks, die du einfach ohne Lizenzen verwenden kannst. Und dieses Intro mit unserem Vorschaubild hat der dann immer zum Beispiel, wenn die Rams einen Touchdown gemacht haben, hat der das gepostet.
Kam mir sehr bekannt vor, das Ganze.
Nur minimal.
Ja, minimal.
Ich höre es nur pro Woche einmal. Oder ehrlich gesagt, ein paar Mal, wenn ich schneide.
Ja, soll er gerne verwenden, aber das nächste Mal soll er uns markieren, hey. Ganz ehrlich, hey.
Ja, muss er nicht. Ich bin so schon glücklich genug drüber.
Ja, absolut. Das war jetzt auch nur Spaß.
Ich hab das schon mal mit.
In diesem Sinne, also nochmal vielen Dank, Simon. Danke für die Zeit, wie immer. Und wir hören uns spätestens nächste Woche oder im Game Day Talk am Samstag um 22.35 Uhr. In diesem Sinne, go Rams!